Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Time Out, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Leonard Wild. Ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und mein heutiger Gast, mit dem ich über das Thema Beatmung sprechen möchte, ist Thomas Moders, Oberarzt unserer Klinik im Bereich Intensivmedizin und Beatmungsexperte, der seit Jahren sehr erfolgreich zum Thema Beatmung forscht und publiziert. Und mit ihm möchte ich heute so ein bisschen beleuchten, wie funktioniert eigentlich Atmung und wie funktioniert im Unterschied dazu Beatmung? Wie kann man Patienten beatmen und wie sollte man sie beatmen, damit sie möglichst wenig Schaden davon tragen? Vielen Dank für deine Zeit, Thomas. Schön, dass du da bist und dann lass uns doch direkt anfangen. Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Dann wollen wir direkt mal mit einem Fall starten. Und zwar habe ich mir überlegt, unser Patient oder unsere Patientin, sagen wir mal, es wäre eine Patientin, ist 45 Jahre alt, hat ein BMI von 35 und ist vor 6 Tagen cholezystektomiert worden, weil sie eine Entzündung an der Gallenblase hatte und liegt jetzt auf Normalstation und hat seit 2 Tagen eine Lungenentzündung. Und die Pneumonie hat sich jetzt verschlechtert. Sie ist vor 3 Stunden intubiert worden auf der Intensivstation, ist mit mehr oder minder, wie wir sagen, wehenden Fahnen auf die Intensivstation gekommen, weil sie nicht mehr gut gesättigt hat auf der Normalstation, auch mit 15 Liter Sauerstoff über die Maske, ist jetzt intubiert. Dann hat man sich entschieden, okay, wir machen ein CT, um mal zu gucken, wie sieht die Lunge denn aus? Haben wir noch irgendwelche anderen pulmonalen Dinge, die wir vielleicht im Röntgen nicht sehen? Und da sieht man ja, die hat bipulmonale Infiltrate, also auf beiden Lungen eine Entzündung. Man hat eine Antibiose angefangen, kalkuliert, man hat noch keinen Erreger. Und die Patientin ist aktuell druckkontrolliert beatmet mit einer FiO2 von 100%, einem Piep von 5, einem inspiratorischen Druck von 25, einer Einatemzeit von 2,7 Sekunden, einer Ausatemzeit von 2,7 Sekunden und hatte jetzt zuletzt am Monitor gemessen eine Sättigung von 91 mit aber einer deutlich abnehmenden Tendenz. Und das ist vielleicht jetzt schon relativ speziell. Ich habe mir überlegt, wir erarbeiten jetzt erstmal grob, wie funktioniert Beatmung, worauf sollte man achten? Und dann können wir am Ende noch einmal darauf zurückkommen, was man bei dieser Patientin verbessern kann und warum das wichtig ist. Wenn wir uns jetzt den Grundlagen zuwenden, Indikationen für Beatmung, warum machen wir das überhaupt?
Ja, ein Grund, den Patienten zu beatmen, wäre, wenn die Eigenatmung ausfällt. Zum Beispiel, wenn wir selber dran schuld sind als Anästhesisten im Rahmen von einer Narkoseeinleitung, wenn die Spontanatmung aufhört aufgrund der Nebenwirkung der ganzen Medikamente oder auch gewollt, weil der Patient zum Beispiel Muskelrelaxantien bekommt, dann müssen wir einfach die Atmung ersetzen und das machen wir mit einer Überdruckbeatmung. Ein anderer Grund wäre, wenn man jetzt eine erkrankte Lunge hat, wie der Patient in dem Beispiel eben, wenn die Leistung der Lunge, die Gasaustauschleistung der Lunge nicht mehr funktioniert, dann spricht man von einer respiratorischen Insuffizienz. Man hat also Probleme mit der Oxygenierung, Probleme mit der CO2-Elimination. Und das kann man beheben durch Beatmung, durch Überdruckbeatmung. Und ein anderer Aspekt ist, dass zum Beispiel bei der Erschöpfung der Atempumpe, also der Mechanik um die Lunge herum, die das Atmen übernimmt, eine Beatmung diese überlastete Atempumpe entlastet. Das wäre zum Beispiel ein Patient, der angestrengt atmet im Rahmen seiner respiratorischen Insuffizienz, ob es jetzt bei Pneumonie ist oder bei einer obstruktiven Lungenerkrankung. Irgendwann erschöpft sich die Atempumpe, weil die dauerhafte Überlastung nicht ausgehalten werden kann. Und dann ist die Beatmung in dem Falle dafür da, um die Atempumpe, die mechanische Arbeit zu ersetzen.
Wenn man sich jetzt anguckt, wie wir den Patienten beatmen, ist ja das, was ganz vorne steht, das, was wir immer Atemweg nennen. Ich finde das immer als Begriff erstmal irreführend. Der Atemweg ist ja eigentlich im Patienten, aber wir nennen das Atemweg, womit wir den Patienten beatmen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht kannst du einmal herausstellen, welche verschiedenen Atemwege der Anästhesist oder Intensivmediziner kennt und was eigentlich die Unterschiede sind.
Also letztlich geht es ja erstmal darum, Druck auf die Atemwege, auf das respiratorische System auszuüben, um Luft in die Lunge zu bringen. Und der einfachste Weg dafür ist einfach, dass man eine Gesichtsmaske, eine Mund-Nasen-Maske nimmt, so wie bei der manuellen Beatmung zur Narkoseeinleitung oder wenn man sonst den Patienten unterstützt, mit einem Ambubeutel zum Beispiel. Und der Nachteil eines solchen Verfahrens ist halt, dass man keinen geschlossenen Atemweg hat, den Druckaufbau nicht geschlossen auf die Atemwege übertragen kann. Das ist zum einen dann verbunden möglicherweise mit Leckagen, dann ist das ineffektiv. Und der Atemweg ist nicht getrennt vom Magen-Darm-Trakt. Das heißt also, wenn es jetzt im Rahmen von einer Narkoseeinleitung zum Beispiel oder der Sedierung auf der Intensivstation zum Verlust der Schutzreflexe kommt, dann hat der Patient keinen effektiven Schutz gegen Aspiration. Das heißt also, man müsste den Atemweg sichern über einen Tubus, den man in die Trachea einbringt, entweder durch die Nase oder in den meisten Fällen durch den Oropharynx. Und dann kann man den blocken mit einem Cuff und hat zum einen die Möglichkeit, eine Leckage zu verhindern und man hat einen gesicherten Atemweg. So ein Zwischending wäre eine Larynxmaske. Das ist also ein supraglottischer Atemweg, genau wie die Maske. Die Atemmaske wird auch eingeführt in den Pharynx und kommt aber oberhalb des Kehlkopfs zu liegen und bietet eine gute Möglichkeit, Überdruckbeatmung durchzuführen bis zu einem gewissen Grad, aber auch keinen vollständigen Aspirationsschutz. Und wenn der Patient längerfristig beatmet ist und der künstliche Atemweg einen zusätzlichen Flusswiderstand darstellt und auch der Schmerzreiz, der verbunden ist mit dem Atem, mit dem Tubus in der Stimmritze, wenn man das umgehen will, dann wäre für die Langzeitbeatmung und auch hinten raus für die Entwöhnung von der Beatmung ein direkter Zugang zur Trachea, also eine Tracheotomie mit Trachealkanüle, der richtige Weg.
Vielleicht kannst du den Aspekt nochmal kurz erklären. Warum ist ein Atemweg ein zusätzliches oder ein Tubus ein zusätzliches Druckhindernis? Also warum muss der Patient dann mehr Druck aufbringen, um dadurch zu atmen? Und warum ist dann die Trachealkanüle besser als der Endotrachealtubus zum Beispiel?
Also der Widerstand, den wir in den Atemwegen haben, auch in unseren eigenen physiologischen Atemwegen, der ist abhängig von der Flussgeschwindigkeit, also letztlich auch von der Atemfrequenz oder Beatmungsfrequenz und anatomisch vor allen Dingen von der Länge des Weges und vom Querschnitt. Und da ist der Querschnitt viel relevanter, weil die Fläche natürlich mit einer höheren Potenz in den Widerstand eingeht. Das heißt also, doppelt so dünn oder doppelt so eng ist schlimmer als doppelt so lang. Letztlich muss man aber gucken, dass man die Länge und den Querschnitt irgendwie optimiert. Das heißt also, der zusätzliche künstliche Atemweg, der sollte möglichst kurz sein und einen möglichst großen Querschnitt oder Durchmesser haben. Und deswegen ist eine kurze Trachealkanüle mit einem höheren Querschnitt günstiger als ein längerer Tubus mit einem kleineren Querschnitt.
Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, einfach über Reibung, ne? Also da gibt es irgendwie Reibung an der Wand dieses Atemwegs und wenn der kürzer ist, nimmt die Reibung ab und wenn man quasi mehr Fläche hat, dann ist weniger Luft draußen an dem Atemweg, wo es sich halt dran reiben kann. Und da, um diese Reibung zu überwinden, braucht man halt einfach mehr Kraft, genau. Okay, und wenn ich jetzt so normal atme, dann spüre ich das ja gar nicht so. Wenn wir vielleicht auf den ersten Schritt nochmal zurückgehen, die unterschiedlichen Beatmungsmöglichkeiten. Wenn mir jetzt was passiert und ich brauche Atemunterstützung, was wäre für dich die erste Eskalationsstufe, wo du sagen würdest, okay, der braucht jetzt eine Atemunterstützung, warum auch immer? Würdest du direkt zum Endotrachealtubus greifen oder gäbe es vorher noch was, wo du sagen würdest, okay, da gehen wir jetzt erstmal weniger invasiv vielleicht ran?
Ja, also die erste Frage ist ja, was ist denn das Problem des Patienten? Hat er eher zu wenig Sauerstoff, also ein Oxygenierungsproblem? Oder ist der hyperkapnisch und wird sein CO2 nicht los? Davon muss man das abhängig machen, was prinzipiell bei der respiratorischen Insuffizienz als erstes kommt, ist immer die Sauerstoffgabe. Wir atmen ja mit 21% Raumluft normalerweise, das reicht aus. Und wenn wir ein Problem mit der Sauerstoffaufnahme haben, an welcher Stelle auch immer, dann ist das erste Mittel, man führt mehr Sauerstoff zu. Also das Einfachste wäre so eine Nasensonde oder eine Gesichtsmaske oder auch mit mehr Sauerstofffraktion und höheren Flüssen eine High-Flow-Beatmung über eine Nasenkanüle zum Beispiel oder so ein Mundstück. Ja, das wäre das Einfachste. Und wenn es dann darum geht, mehr Unterstützung zur Entlastung von der Atemarbeit vorzunehmen, dann wäre eine nicht-invasive Beatmung über eine Gesichtsmaske, Mund-Nasen-Maske, Nasenmaske oder sowas. Es gibt auch so Helme, die man über den Kopf ziehen kann. Das wäre der erste Schritt, also die nicht-invasive Beatmung. Damit kann man mehr Sauerstoff zuführen und man kann Druck applizieren und damit das respiratorische System unterstützen und entlasten.
Ich glaube, da müssen wir einmal kurz den Unterschied erklären, weil das beides Maske heißt. Was ist die Sauerstoffmaske und was ist die NIF-Maske, die du jetzt zuletzt meintest? Also wo liegt der Unterschied?
Eine Sauerstoffmaske ist einfach so ein Kunststoffkäppchen, was über Mund und Nase gestülpt wird. Dann kommt da eine Sauerstoffleitung dran mit 6, 8, 10 Litern pro Minute. Und die führt einfach dazu, dass die Sauerstofffraktion im Nasenrachenraum höher ist als Raumluft. Und damit wird also mehr Sauerstoff zugeführt, als es in der Raumluft enthalten ist. Und eine Beatmungsmaske, die muss ja irgendwie geeignet sein, um Druck auf die Atemwege auszuüben. Deswegen hat die in der Regel so eine Gummimanschette oder so eine aufblasbare Manschette. Und damit kann man dann den Atemweg, den künstlichen Atemweg mit der Maske luftdicht abschließen, sodass man Druck über ein Beatmungssystem, ein Beatmungsgerät ausüben kann.
Druck ist, glaube ich, schon das Stichwort, wo wir uns als nächstes mit beschäftigen sollten. Wenn wir jetzt anschauen, wie unterscheidet sich deine und meine Atmung, wie wir hier sitzen, von dem Patienten, der beatmet im OP oder auf der Intensivstation liegt. Da ändert sich ja grundlegend die Physiologie. Inwiefern?
Das ist ganz wichtig, damit man alles andere versteht, auch was Schäden durch Beatmung und so weiter angeht. Prinzipiell ist es ja so gebaut in der Natur, dass wir einen Pleuraspalt haben, in dem ein Unterdruck herrscht. Und deswegen ist quasi die Lunge im Vakuum aufgehängt im Brustkorb, im respiratorischen System, in der Atempumpe. Und wenn wir jetzt spontan einatmen, dann erniedrigen wir den Druck im Pleuraspalt. Zum Beispiel dadurch, dass sich das Zwerchfell absenkt oder auch, dass sich der Thorax hebt, die Rippen sich aufrichten. Und wenn jetzt der Druck im Pleuraspalt sinkt, dann wird er weiter negativ, als er schon ist. Und in den Atemwegen, am Ende in der Alveole, da herrscht der Atmosphärendruck, der Umgebungsdruck. Der ist null unter normaler Atmung. Das heißt also, wir haben einen positiven Druckgradienten über der Lunge. Das nennt man den transpulmonalen Druck. Und das ist sozusagen die treibende Kraft dafür, dass die Alveole sich ausdehnt. Wenn ich jetzt spontan einatme, sinkt der Pleuradruck. Damit steigt der Druckgradient über dem Lungengewebe, über der Alveole. Und die Alveole dehnt sich aus. Und dann sinkt der Druck in der Alveole unter den Atmosphärendruck und Luft kommt passiv von außen rein. Das ist so der Druckverlauf, wenn man spontan atmet.
Das heißt, vielleicht um ein Bild zu verwenden, wenn man sich einen Luftballon vorstellt, bei der normalen Einatmung pustet man den nicht auf, sondern man zieht den Luftballon größer.
Genau, man saugt von außen am Luftballon, wie ein Luftballon, der in einer Vakuumglocke zum Beispiel aufgehängt ist und dann wird das Vakuum um den Luftballon größer und dann dehnt der sich aus und die Luft kommt von außen passiv hinterher. Und bei der künstlichen Überdruckbeatmung, sagt der Name ja schon, ist es eigentlich genau andersrum. Da geben wir von außen über einen Atemweg, eine Maske, einen Tubus, eine Trachealkanüle, einen positiven Druck, der höher ist als der Atmosphärendruck, auf die Atemwege. Und auch dadurch steigt der transpulmonale Druck, weil jetzt nicht der Druck außerhalb im Pleuraspalt niedriger wird, sondern der Druck in der Alveole wird höher. Für den Druckgradienten heißt das erstmal, der steigt. Und damit dehnt sich die Alveole wieder aus. Aber wenn man jetzt auf die Druckverhältnisse und die Abläufe guckt, dann ist das exakt das Gegenteil von Spontanatmen. Also Überdruckbeatmung ist eine zu höchst unphysiologische Aktion und dabei werden Kräfte auf das Lungengewebe und das respiratorische System übertragen, die unnormal sind und dafür ist unser Organismus oder das Organ Lunge und Brustwand eigentlich gar nicht gebaut.
Das heißt, was sind die Probleme, die damit einhergehen, wenn wir dafür nicht gebaut sind?
Naja, es ist wie mit allen Dingen, denen man eine Kraft, die man einer Kraft aussetzt, wofür sie nicht gemacht sind, dass die Struktur leidet, also das Gewebe geht kaputt. Und das muss man sich vergegenwärtigen mit jeder Form der Überdruckbeatmung, auch wenn es eine gesunde Lunge ist, wenn man die nur kurz beatmet, das führt immer zu einer mechanischen Schädigung des Lungengewebes.
Und ab wann würdest du sagen, ist das in der Regel relevant? Also wenn ich jetzt sage, ich habe immer gern auch schon in der vorherigen Folge die Leiste kaputt gehabt, ich sage jetzt einfach wieder, ich habe jetzt die andere Leiste kaputt und ich muss jetzt 2 Stunden beatmet werden. Mhm. Würdest du dann damit rechnen, dass ich in meinem Alltag eingeschränkt bin, weil meine Lunge schlechter funktioniert?
Wahrscheinlich nicht. Also wenn deine Lunge ganz gesund ist, du nicht rauchst und sonst gerade keine Infektion der Lunge hast zum Beispiel und man dich nur kurz beatmet und sich an gewisse Vorschriften dabei hält, an gewisse Rahmenbedingungen und Grenzen, dann wird die Lunge zwar geschädigt, aber nicht in einem Umfang, so dass dir das akut oder auch hinten raus irgendein Problem macht. Also kurze Beatmung, gesunde Lunge, Einhalten von gewissen physiologischen Grenzwerten, was Drücke und Volumina angeht, das ist relativ ungefährlich.
Und auf die Gefahr hin, dass es eine unbefriedigende Antwort ist, ab wann ist die Lunge so relevant geschädigt, also sagen wir mal, ab welcher Beatmungszeit, dass man dadurch beeinträchtigt ist?
Das kann man schwer sagen. Also im Experiment ist es so, dass sofort Schäden auftreten an der Struktur. Und deswegen ist es einfach so, je länger dieser Schädigungsmechanismus besteht, umso größer ist der Schaden. Und oft ist das Problem oder wird zum Problem, dass es nicht nur diesen einen schädigenden Effekt der Beatmung gibt, sondern eine Vorschädigung. Dass es also einen sogenannten Second Hit gibt. Das heißt also, die Lunge ist entweder vorgeschädigt durch Rauchen oder vorerkrankt durch eine obstruktive Lungenerkrankung, Lungenemphysem. Oder man hat gerade eine akute Infektion. Die muss nicht in der Lunge sein, das kann auch in einem anderen Bereich des Organismus sein. Abdominelle Infektion zum Beispiel oder ja, irgendwas anderes. Dann kommt zu diesem bestehenden Inflammationsreiz, der sowieso schon vorherrscht im Körper, noch dieser zusätzliche mechanische Reiz dazu und dann wird das Ganze potenziert.
Okay, und wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt diese Reize, die die Lunge schädigen, was heißt das denn konkret? Also alleine, dass die Lunge weiß, sie wird jetzt beatmet, macht die Lunge ja nicht kaputt, sondern was sind die verschiedenen Reize oder wie kann man die unterteilen, die die Lunge schädigen?
Ja, also es gibt verschiedene Mechanismen, die zu einer Lungenschädigung führen. Und dazu müssen wir uns zunächst mal überlegen, auf welchem Druck- und Volumenniveau wir denn normalerweise atmen. Also wenn man sich jetzt die Lunge vorstellt als, nehmen wir mal einen großen Luftballon, dann kann der ganz leer sein und ganz voll. Und dazwischen gibt es einen kontinuierlichen Verlauf der Füllung und damit einher geht eine Änderung des Drucks. Das heißt also, wenn jetzt so ein Luftballon sehr leer ist, das kennt jeder, dann muss man einen hohen Druck aufwenden, um den ein bisschen zu füllen. Irgendwann geht es einfach, dann ist die Dehnbarkeit des Luftballons oder in unserem Fall der Lunge ganz gut. Und wenn das ganze System übervoll ist oder sehr gefüllt ist, dann braucht man wieder mehr Druck, um noch eine kleine Volumenänderung zu erzeugen. Und deswegen ist es so, dass wir mit unserer normalen Spontanatmung auf diesem mittleren Niveau atmen. Das heißt also, wir atmen auf einem Füllungsniveau unserer Lunge, was ungefähr der Hälfte der Totalkapazität entspricht. Und das Ausmaß der Volumenänderung bei einer normalen Spontanatmung ist in Bezug auf das Gesamtvolumen, was in der Lunge an Luft vorhanden ist, an Gas, auch gering. Also wir atmen auf einem mittleren Füllungsniveau mit einer kleinen Volumen- und Druckamplitude, weil da die Mechanik einfach am besten ist. Es ist so, als würde man einen Luftballon halb aufpusten und dann immer nur kleine Volumenänderungen rein und raus erzeugen. Das ist am mechanisch günstigsten. Und daraus ergibt sich eigentlich schon, ergeben sich die Mechanismen, die entstehen können oder die zu einer Lungenschädigung durch Beatmung führen können. Das eine ist, wenn man eine zu große tidale Volumenänderung hat, also wenn das Atemzugvolumen zu groß ist. Das wird in Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht berechnet und dabei vor allen Dingen pro ideales Körpergewicht. Es geht also darum, dass wir es eigentlich auf die Lungengröße beziehen. Und da sagt man, dass so ungefähr 4-8 Milliliter pro Kilogramm, die sind günstig und protektiv, schützend. Wenn es mehr wird, dann haben wir also eine Schädigung, die durch eine zu hohe Volumendehnung während jedem Atemzug entsteht. Und das nennt man Volutrauma. Das heißt also, die Füllung der Lunge ist phasenweise zu hoch. Und dann kann man natürlich, wenn man sich dieses Bild vom zu viel oder zu wenig gefüllten Luftballon nochmal vergegenwärtigt, einfach zu hohe Drücke applizieren. Das heißt also, man muss die Drücke, die inspiratorischen Drücke nach oben hin auch begrenzen, damit keine endinspiratorische Überdehnung entsteht. Auch das führt zu Schäden, das wäre dann ein Barotrauma. Und die Grenzen die Übergänge zwischen Volutrauma und Barotrauma, die sind fließend. Das geht ineinander über. Und nach unten hin ist es auch wichtig, dass die Lunge ausreichend gefüllt ist und dass die Alveolen vorgedehnt sind. Es ist also ungünstig, eine ungedehnte Alveole zu ventilieren. Das ist genauso schlimm wie eine Alveole zu ventilieren auf dem obersten Druckniveau. Und deswegen müssen wir am Ende der Expiration einen Druck aufrechterhalten, der höher ist als unser Atmosphärendruck. Und das ist der positive endexpiratorische Druck oder abgekürzt PEEP. Man hat bestimmt schon mal gehört, den Begriff.
Das finde ich immer, um mal auf den Luftballon zurückzukommen, weil ich das, was du zuletzt angesprochen hast, das Atelektrauma, also das Trauma durch die Atelektase, die wir immer wieder auf und zu machen, fand ich immer schwierig mir vorzustellen. Aber wenn man sich das so vorstellt wie ein Ballon, der halt noch ganz klein ist, da ist es ja am Anfang auch eigentlich das Schwerste, den aufzupusten, weil der halt komplett zurückgestellt ist und dann man den quasi immer wieder, ja, quasi in einem ungünstigen Bereich dehnen muss. Ne? Und ich glaube, das ist so, da kann sich jeder was drunter vorstellen, jeder hat schon mal einen Luftballon aufgepustet und weiß halt, am Anfang ist es verdammt schwer. Mhm. Und gut, der Luftballon platzt halt irgendwann. Das ist, glaube ich, dann das obere Druckniveau, von dem wir gesprochen haben. Aber genau, dazwischen ist es halt irgendwie einfach. Da macht es dann Spaß, da hat die Mama dann einmal angepustet und ab dann kann der kleine Mann dann selber oder die kleine Frau.
Genau, mittleres Füllungsniveau, mittlere Dehnungs- und Druckamplituden.
Sehr gut. Und dann haben wir alle Traumata, die relevant sind.
Genau. Erstmal, Barotrauma, Volotrauma, Atelektrauma. Eins fehlt noch, das Biotrauma.
Okay.
Ja. Das war bisher jetzt rein mechanisch. Irgendwas wird zu stark gedehnt oder es drückt zu sehr und geht mechanisch kaputt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass diese mechanischen Effekte nicht nur eine strukturelle Zerreißung des Gewebes machen, sondern eine Aktivierung von Inflammationsprozessen. Ja, wenn das Gewebe einfach über die Maßen beansprucht wird, dann wird Inflammation getriggert. Und das Ganze führt dann zu einer lokalen, aber auch systemischen Ausschüttung von proinflammatorischen Mediatoren. Die führen dann dazu, dass sowohl lokal in der Lunge als auch in anderen Bereichen des Körpers inflammatorische Prozesse angeregt werden. Oder wenn es im Rahmen von so einem Second-Hit-Problem schon irgendwo Inflammation gibt, dass dieser Prozess weiter verstärkt wird. Und das ist der Grund, warum man nicht nur einen Schaden an der Lunge erleidet, also einen primären Lungenschaden durch Beatmung, sondern warum man auch ein Nierenversagen bekommen kann oder ein Delir, wenn das Nervensystem betroffen ist, oder warum der Darm nicht mehr so funktioniert.
Wenn wir uns jetzt die weitere Physiologie, sage ich mal, vorstellen. Das eine ist ja die, sagen wir mal, die Beatmungsseite, aber damit ein Gasaustausch stattfindet, muss da ja auch irgendwie Blut entlang fließen. Also ich meine, nur weil wir jetzt, also ein Luftballon macht ja auch keinen Gasaustausch, sondern wir müssen ja irgendwie an dem Luftballon auch noch Blut vorbeibringen und das Gas muss noch irgendwie durch den Luftballon kommen. Wie ist das denn unterschiedlich, sage ich jetzt mal, zum einen bei Spontanatmung und Beatmung? Und dann vielleicht gleich können wir da nochmal als zweite Frage anschließen bei einer gesunden und bei einer kranken Lunge.
Also das, was entscheidend ist, ist das Verhältnis von Ventilation, also Volumenänderung pro Zeit in der Lunge, Gasaustausch, der in der Alveole stattfindet, und Perfusion, also der Blutfluss durch das entsprechende Areal. Und das findet normalerweise in einem ausgeglichenen Verhältnis statt, sodass der aufgenommene Sauerstoff, der aus der Alveole durch die Alveolarmembran diffundiert und zunächst mal physikalisch gelöst im Blut ankommt, dass der aufgenommen werden kann von Sauerstoffträgern, nämlich dem Hämoglobin, um dann abtransportiert zu werden. Das ist ganz wichtig. Jedes Sauerstoffmolekül, was irgendwann am Hämoglobin ankommt, also chemisch gebunden wird und im Blut weitertransportiert wird, das muss zunächst mal als gasförmiges Molekül durch die Alveolarmembran durch und gasförmig gelöst werden in dem Wasseranteil des Blutes, um sich dann ans Hämoglobin zu binden. Also wir haben erstmal die Diffusion von der Gasphase in der Alveole über die Alveolarmembran in die Wasserblutphase des Blutes und dann die Bindung an den Träger, und von dem Träger muss natürlich auch genügend vorhanden sein. Das heißt also, wenn man nachher das Sauerstoffangebot, darum geht es ja im Endeffekt, sich anschaut, dann ist nicht der Partialdruck des Sauerstoffs entscheidend im Blut, sondern vor allen Dingen, wie viel Träger habe ich, also wie ist mein Hämoglobin, wie ist das gesättigt, wie ist also die arterielle Hämoglobinsättigung, und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, wie schnell wird denn der Träger transportiert, also wie hoch ist mein Herzzeitvolumen, also Blutflussgeschwindigkeit, Hämoglobingehalt und Sättigung. Das sind so die Determinanten vom Sauerstoffangebot.
Da wird es jetzt schon, geht schon in die Kreislaufphysiologie, und man merkt, das hängt alles sehr eng zusammen. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, die kranke Lunge, selbst wenn das Angebot gut ist, da fließt genug Blut vorbei. Also mit Angebot meine ich, das war jetzt verwirrend, also das Angebot, was du meintest, war ja nachher das Angebot, was der Blutkreislauf den peripheren Zellen macht. Wie viel Sauerstoff ist da, den ihr verbrauchen könnt? Das Angebot, was ich meine, ist, wie viel Sauerstoff ist in der Alveole? Dann entspricht das ja nicht unbedingt, auch wenn genug sättigbares Blut vorbeifließt, muss das der Sauerstoff ja trotzdem noch darüber. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, bei welchen Krankheitsbildern es da Probleme gibt und wie die Gase sich da verhalten. Das finde ich immer so ein bisschen kontraintuitiv.
Ja, also zunächst geht es ja bei der Lungenfunktion um zwei eigentlich unterschiedliche Dinge, nämlich Sauerstoff rein und CO2 raus. Sauerstoff haben wir schon besprochen, kommt in die Alveole, diffundiert ins Blut, wird am Hämoglobin gebunden und wird abtransportiert. CO2 wird vom Körper produziert in Abhängigkeit der Aktivität, fließt dann an in der Lunge, tritt aus dem Blut über die Alveolarmembran durch Diffusion in die Alveole und wird dann abgeatmet durch alveoläre Ventilation. Das ist also die Menge an Gasvolumen, die in der Alveole pro Zeit ausgetauscht wird. Deswegen sieht man schon, dass die unterschiedlichen Aufgaben, also Sauerstoffaufnahme, CO2-Abgabe, durch verschiedene Mechanismen zustande kommen und die können unterschiedlich gestört sein und deswegen kann die ein oder andere Situation eher ein Problem für die Oxygenierung sein oder für die CO2-Elimination.
Das heißt, ganz kurz, damit man sich das plastisch vorstellen kann, wenn ich eine aufgeblähte Alveole habe, da steht 100% Sauerstoff jetzt erstmal drin, dann könnte jetzt über einen kurzen Zeitpunkt, könnte diese Alveole gut an der Oxygenierung teilnehmen, aber es würde kein CO2 rausgenommen, weil die Alveole nicht ventiliert wird. Und das CO2 muss halt irgendwie da rauskommen, damit eine Dekarboxylierung stattfindet, während das für die, sagen wir mal, momentane Oxygenierung nicht so wichtig ist, weil da unter anderem entscheidend ist, wie viel Sauerstoff ist da, wie hoch ist der konzentriert und wie viel Volumen nimmt teil. War das ungefähr das, was du meintest?
Ja, also es ist ein bisschen komplizierter und deswegen auch wahrscheinlich ein bisschen schwerer zu erklären. Fangen wir mal beim Sauerstoff an. Es reicht, wenn Sauerstoff in der Alveole ist, ohne dass die Alveole ventiliert wird. Das heißt also, es kann einfach durch Offenhalten der Atemwege Sauerstoff in die Alveole diffundieren und dann wird der Sauerstoff über die Alveolarmembran aufgenommen und kann zur Oxygenierung beitragen. Und das ist beim Sauerstoff so. Beim CO2 ist es sehr wichtig, dass die Alveole auch ventiliert wird. Wenn ich jetzt also einen Bereich habe, der nicht ventiliert wird, dann kann sich das CO2 da ansammeln, wenn es vom Blut in die Alveole abgegeben wird, aber es wird dann nicht aus dem Körper eliminiert, nicht über die Alveole abgeatmet. Das ist ein Unterschied. Also der Effekt der Ventilation der Lunge hat viel größere Auswirkungen aufs CO2 als auf die Oxygenierung. Und dann kommt eben das Ventilations-Perfusionsverhältnis dazu. Da ist es so, dass es Bereiche gibt, die werden zwar ventiliert in der Lunge, aber die werden nicht perfundiert, weil zum Beispiel durch eine Embolie in der Lunge die Strombahn verstopft ist, Lungenembolie zum Beispiel, oder auch Mikrothrombosen im Rahmen von inflammatorischen Prozessen, das war bei Covid relevant vor allen Dingen. Es fließt also kein Blut, aber es wird ventiliert. Heißt also, dieser Bereich hilft nicht mit, CO2 zu eliminieren, weil kein CO2 an die Alveole abgegeben wird. Das nennt man Totraumventilation und das wirkt sich vor allen Dingen aus auf die CO2-Elimination. Zu den Situationen kann es auch kommen, wenn zum Beispiel unter künstlicher Beatmung der Druck in den Atemwegen so hoch ist, weil man so hohe Beatmungsdrücke verwendet, dass die Perfusion nicht mehr stattfinden kann, weil die Gefäße in der Gefäßwand so komprimiert werden. Ja, das wäre also Totraumventilation, macht vor allen Dingen ein Problem der CO2-Elimination. Das andere Extrem im Bereich Ventilations-Perfusionsverhältnis ist die Shunt-Perfusion. Das muss man sich so feststellen, da ist eine Alveole, die ist nicht ventiliert und nicht belüftet. Irgendwann kollabiert die, weil der Sauerstoff aufgenommen ist. Es kommt von außen nichts mehr nach, weil keine Ventilation stattfindet. Und dann würde ja normalerweise, jeder, der in Physiologie aufgepasst hat, das Blutgefäß darauf reagieren, dass es sich zusammenzieht, kontrahiert. Hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion, Euler-Lilienstrand-Mechanismus. Das würde dann dazu führen, dass dieser Bereich komplett vom Gasaustausch ausgeschlossen wird, aber auch nichts Negatives beiträgt. Wenn jetzt das aber nicht funktioniert, diese hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion. Zum Beispiel, weil im Bereich der entzündeten Lunge diese ganzen Mediatorenprozesse nicht mehr funktionieren, dann fließt trotzdem Blut durch diese Alveole oder an dieser Alveole vorbei, durch die Kapillaren, obwohl die Alveole nicht belüftet und nicht ventiliert ist. Und dann führt das dazu, dass das venöse Blut, was in dieser Kapillare ankommt, genauso venös an der Kapillare vorbeifließt und dann am Ende vor dem Herzen dem restlichen arteriellen Blut wieder beigemischt wird. Das nennt man dann also venöse Beimischung, Schandperfusion. Und das bewirkt vor allen Dingen ein Problem mit der Sauerstoffaufnahme, weil venöses Blut beigemischt wird und damit sinkt die Sättigung im Gesamtsystem.
Das heißt, das ist im Prinzip das, was du meintest, mit nichts Negatives beitragen eben. Das fließt durch die Lunge, aber funktional fließt es eigentlich nicht durch die Lunge, weil das, was in der Lunge passieren soll, passiert halt nicht.
Ja. Genau.
Vielleicht um den ersten Teil, den du gerade gesagt hast, ich weiß, das ist eine unzulässige Verkürzung des Ganzen, aber dass man sich das vielleicht so ein bisschen besser merken kann. Du hast eben gesagt, Ventilation ist, oder sagen wir mal, Atemminutenvolumen beeinflusst eher die CO2-Abatmung und das, was wir an, sagen wir mal, Sauerstoffangebot haben, beeinflusst eher die Sättigung. Vielleicht kann man sich das ein bisschen so merken, wenn man ein Ventilations- oder wenn man ein Oxygenierungsproblem hat, hilft es vielleicht eher, was am FiO2 und am PiB zu ändern, damit man mehr, sagen wir mal, Gewebe schafft, was am Sauerstoffaustausch teilnimmt, während einem das gleichzeitig nichts bringt für oder wenig bringt für die CO2-Elimination, weil wir da Atemminutenvolumen schaffen müssen, damit CO2 aus der Lunge abtransportiert wird. Könntest du da grob mitgehen?
Ganz grob schon, wobei es dann ja doch am Ende eigentlich anders ist, weil es ist nicht die Minutenventilation, die für die CO2-Elimination entscheidend ist, sondern die alveoläre Ventilation. Das heißt, ich muss die Totraumventilation abziehen. Wenn ich also durch irgendein Manöver zwar mein Minutenvolumen erhöhe, also ich erhöhe jetzt das Tidalvolumen oder die Beatmungsfrequenz, dann nimmt das Atemminutenvolumen rechnerisch zu, kann es trotzdem sein, dass sich die alveoläre Ventilation nicht verbessert, wenn nämlich die Ventilation nicht da stattfindet, wo auch Perfusion stattfindet. Also es ist schon tricky manchmal, gerade mit dem Minutenvolumen und der CO2-Elimination. Der Totraum, der macht einem da den Strich durch die Rechnung.
Ja, trotzdem ist es ja meistens so, unter den Standardbedingungen haben wir ja in der Regel keine Möglichkeit, Totraumventilation beim Patienten zu messen. Also du schon, aber viele andere vielleicht nicht. Oder würdest du sagen, wir können Totraumventilation auf einer normalen Intensivstation bestimmen?
Ja, eigentlich schon. Zum einen, wenn man jetzt überlegt, der Effekt ist die CO2-Elimination. Und ich kann CO2 im Blut messen, in der arteriellen BGA. Und ich kann CO2 in der Expirationsluft messen. Dann sehe ich ja, ob denn das ganze CO2, was im Blut angeboten wird, in der Lunge, auch in der Expirationsluft rauskommt. Und so ganz grob ist das endexpiratorische CO2 fast genauso hoch wie das venöse CO2, was in der Lunge ankommt. Beides messen wir auf der Intensivstation.
Moment, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Kannst du das Letzte nochmal sagen? Das Venöse entspricht dem endexpiratorischen?
Ja, so ungefähr. Das, was angeliefert wird,
ja.
Ja, das muss ja dann in der Alveole irgendwann ankommen. Und mit der Expiration kommt es raus. Und zwar am Ende der Expiration, weil das ist das alveoläre Gasgemisch.
Aber ich weiß, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu tief, aber weil es mich sehr interessiert, wenn ich jetzt ein Perfusionsproblem habe, dann ist doch der Effekt am Ende das gleiche, oder? Also ich sehe, da müsste eigentlich CO2 in die Lunge gehen, aber das taucht nicht in der Ausatemluft auf, dann kann das doch auch ein Perfusionsproblem sein.
Kann auch, aber das würde wahrscheinlich über die Bereiche, die noch perfundiert werden, gut kompensiert werden, solange die alveoläre Ventilation stimmt.
Okay, also es ist hochkomplex und ich werde mich davor hüten, es, sagen wir mal, zu verkürzen. Okay, du hast jetzt gesagt, irgendein Manöver. Was sind denn Manöver, die wir machen können bei einem Patienten, der jetzt ein akutes Problem hat, wo wir ohne vielleicht dauerhaft die FiO2 zum Beispiel hochzustellen, zu versuchen, mehr Lunge zu gewinnen, dass sie am Gasaustausch teilnimmt?
Ja, also letztlich geht es ja um die Frage, wie viel ventilierbares Lungenvolumen mit einem funktionsfähigen Ventilations-Perfusionsverhältnis steht zur Verfügung. Ja, darum geht es. Und dann haben wir auf der Seite der Shunt-Perfusion und der Oxygenierungsstörung in der Regel immer ein Problem mit Kollaps von Lunge. Also die Lunge ist entweder kollabiert und zusammengefallen, nicht belüftet, oder sie ist deswegen nicht belüftet, weil sie voll steht mit Ödem, Sekret und Zelldetritus bei einer schweren Pneumonie zum Beispiel. Deswegen ist eine Strategie, dass man durch einen höheren Atemwegsdruck mehr Lungenvolumen rekrutiert, also zur Verfügung stellt. In der Vorstellung, dass man kollabiertes, geschlossenes Lungengewebe eröffnen kann, wieder eröffnen kann und damit wieder zur Ventilation zur Verfügung stellt. Also Erhöhung des Atemwegsmitteldrucks ist so die Hauptmaßnahme. Und dann gibt es verschiedene Dinge, wie man dazu kommen kann. Das eine sind Rekrutierungsmanöver, das heißt also, man erhöht für eine kürzere Zeit den Inspirations- und Expirationsdruck schrittweise, sodass man mit einem höheren Druck die Lunge öffnet. Das wäre so ein klassisches Rekrutierungsmanöver. Da weiß man aber, dass man da inzwischen mit den Drücken nicht mehr sehr hoch gehen sollte, weil das auch entsprechend mechanische Nebenwirkungen hat und zur Schädigung der Lunge beiträgt. Und das andere ist, dass man eben den Atemwegsmitteldruck dadurch erhöht, dass man den positiven endexpiratorischen Druck, den PEEP, so hoch setzt, dass er das Lungengewebe offen halten kann. Also Erhöhung des PEEP und des Atemwegmitteldrucks, das ist so die Hauptmaßnahme, die man verfolgt, um mit einem Manöver am Beatmungsgerät die Lunge zu rekrutieren.
Und wenn wir uns den Patienten als Ganzes angucken und jetzt sagen, okay, wir glauben, weil der Patient vor allem, sagen wir jetzt mal, der liegt am Rücken und hat hinten halt seine geschädigte Lunge. Wie können wir den dazu kriegen, in dem Gedanken, da hinten die Lunge ist kaputt, da fließt aber das meiste Blut durch, dass wir mehr Blut durch andere Lungenbestandteile kriegen?
Ja, also letztlich ist das Ganze schwerkraftabhängig. Egal, wo jetzt die Lunge geschädigt ist, die Drücke, die das Lungengewebe auf sich selber ausübt, durch ein eigenes Gewicht, was auch erhöht ist, wenn die Lunge feucht und krank ist in der Inflammation, das ist schwerkraftabhängig verteilt. Das heißt also, dorsobasal in Rückenlage ist die Lunge am ehesten kollabiert. Und wenn man sich jetzt in der Vorstellung, dass die Perfusion auch schwerkraftabhängig verteilt ist und die hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion nicht ausreichend funktioniert, vorstellt, dass das Blut genau da fließt, nämlich aufgrund des hydrostatischen Drucks, da wo die Lunge dann auch am ehesten kollabiert ist, dann haben wir da das größte Missverhältnis mit dem höchsten Umfang an Shunt-Perfusion und deswegen da auch den größten Effekt auf die Oxygenierung. Ja, und wenn die Schwerkraft das Problem ist, dann machen wir uns das zunutze und drehen den Patienten einfach um 180 Grad auf den Bauch. Das ist eine wichtige und auch hilfreiche Maßnahme. Die verbessert den Gasaustausch, verbessert aber insgesamt auch die gesamte Mechanik der Lunge, vermindert die beatmungsabhängigen oder beatmungsinduzierten schädigenden Mechanismen und ist deswegen auch protektiv. Das sind mehrere Aspekte. Protektion der Lunge, Verhinderung des Lungenschadens, aber auch Verbesserung des Ventilations-Perfusionsverhältnisses. Und dann ist die kollabierte Lunge oben und dann verteilt sich das Ödem in der Lunge anders, die rekrutierenden Drücke verteilen sich anders und die Perfusion verteilt sich anders. Und dann ist es am Ende besser gematcht.
Du hast eben gesagt, die Lunge wird feucht. Da sind wir eben so ein bisschen drüber hinweggegangen. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, wie unsere beiden relevanten Gase dadurch beeinflusst werden, wenn der Weg der Diffusion länger wird.
Ja, normalerweise ist die Diffusionsstrecke ja kurz. Das sind zwei dünne Zellen, das Epithel des Alveolarepithels und das Endothel der Gefäßwand. Und dazwischen ist ein bisschen Bindegewebe und das ist quasi nichts. Und wenn das eine sehr dünne Membran ist, dann stellt das sowohl für CO2 als auch für Sauerstoff kein großes Problem dar. Besser diffundieren, viel besser diffundieren kann CO2 als Sauerstoff. Das heißt also, wenn wir ein Problem mit der Diffusionsstrecke bekommen, dann merken wir das am ehesten am Sauerstoff oder früher am Sauerstoffproblem und damit an der Oxygenierung. Muss ich einfach vorstellen, die Zellbarrieren werden undicht, Die Tight Junctions reißen auf und dann tritt Flüssigkeit über aus dem Gefäß ins Interstitium und das schwillt an. Und auf der Innenseite, der Alveolarseite, haben wir Inflammationsprozesse und Ausschüttung von Fibrin zum Beispiel. Das kleistert dann wie so eine Tapete die Alveole aus. Und auf der Innenseite der Gefäße kommt es zur Mikrothrombose, weil Inflammation und Gerinnung in der Endstrecke, in den Endkaskaden sehr eng zusammenhängen. Und dann haben wir die Situation, dass in der Alveole wenig Belüftung ist und ein Tapetenkleister auf der Alveolarwand. Im Gefäßsystem haben wir Mikrothrombosen, es fließt weniger Blut und dazwischen ist eine geschwollene interstitielle Struktur. Also das Interstitium ist einfach aufgedunsen und mit Wasser feucht. Und dann haben wir also auf der einen Seite schlechte Perfusion, auf der anderen Seite schlechte Ventilation und zwischendrin eine massiv verlängerte Diffusionsbarriere. Und im Röntgenbild wird das Ganze dann Transparenz gemindert und weiß. Und das ist dann eben ein Kriterium des akuten Lungenversagens des ARDS, dass man im Röntgenbild diese Transparenzminderung sieht. Und weil das eine Systemerkrankung ist, das Lungenversagen, das ARDS, sieht man das eben nicht fokal an einer Stelle wie bei einer Lobert-Pneumonie, sondern es ist bihilär verteilt in der Lunge auf beiden Seiten.
Ich glaube, wir haben einen wilden Ritt einmal durch die Physiologie gemacht. Gibt es noch irgendwas, was dir physiologisch jetzt auf der Zunge brennt, auf den Nägeln brennt, wo du sagst, das müssen wir jetzt noch einmal anbringen, damit man Beatmungsphysiologie versteht? Oder glaubst du, wir haben...
Nee, ich glaube, wir haben das ganz gut besprochen. Und wenn wir jetzt den Aspekt Lungenprotektion noch mal zusammenfasst, dann sind, glaube ich, die entscheidenden Dinge genannt. Das Tidalvolumen muss begrenzt sein, der Spitzendruck muss begrenzt sein und man muss einen Piep, einen positiven endexpiratorischen Druck verwenden, der die Lunge offen hält und einen Kollaps verhindert.
Okay, dann können wir jetzt ein bisschen praktischer werden und zwar Beatmung. Welche unterschiedlichen Formen der Überdruckbeatmung kennen wir denn?
Ja, also wenn man jetzt auf die Benennung der Beatmungsformen zum Beispiel schaut, dann gibt es einen ziemlichen Wildwuchs und das ist alles sehr undurchsichtig, kommt daher, dass alle verschiedenen Hersteller sich irgendeine Bezeichnung ausgedacht haben. Am Ende weiß keiner genau, was gemeint ist. Und deswegen gab es vor einigen Jahren so eine Konsensuskonferenz, wo man sich überlegt hat, wie benennt man denn eine Beatmungsform? Und da gibt es erstmal zwei Dinge, nämlich die vorgegebenen Größen, das sind die Determinanten. Und es gibt die resultierenden Größen, das sind die Resultanten. Also man muss sich überlegen, was stellt man ein und gibt vor am Beatmungsgerät und was resultiert daraus. Und das, was man einstellt, das sind in der Regel Volumina oder Drücke. Entweder ob man eine volumenkontrollierte oder eine druckkontrollierte Beatmungsform nimmt. Und die FiO2. Das sind so die Regelgrößen, die man einstellt. Habe ich schon gesagt, es gibt grundlegend die Unterscheidung zwischen Druckkontrolle und Volumenkontrolle. Bei der Druckkontrolle sagt man dem Beatmungsgerät, der untere Druck, der Piep, ist so und der obere Druck ist höher. Und dann wird das Beatmungsgerät vom unteren Druck auf den oberen Druck wechseln. Das ist also die Determinante, das sind die Drücke. Und dann wird daraus ein Fluss generiert, der wird entstehen, weil Luft in die Lunge reingeht. Weil da der niedrigere Druck ist am Anfang und am Ende wird der Druck angeglichen in der Inspiration. Dann nimmt der Fluss irgendwann ab und hört irgendwann auf. Und dann hat man also ein Tidalvolumen appliziert in Abhängigkeit der eingestellten Druckdifferenz und in Abhängigkeit der Volumendehnbarkeit der Lunge, also der Compliance. Und bei der volumenkontrollierten Beatmung, da ist es eigentlich genau andersrum. Da sagt man dem Beatmungsgerät, basierend auf einem Piep, soll jetzt ein Tidalvolumen von, sag ich mal, 400 Milliliter appliziert werden und dann wird ein Fluss abgegeben vom Beatmungsgerät über eine gewisse Zeit, sodass über die Zeit mit dem gewissen Fluss das vorgegebene Tidalvolumen in der Lunge landet und daraus ergibt sich dann als Resultante der notwendige Atemwegsdruck. Das ist also dann der abhängige Parameter.
Vielleicht, wir haben es, glaube ich, bisher noch nicht erklärt, die meisten werden es auch wissen, FiO2 bedeutet quasi, wie hoch der Anteil am Sauerstoff, wie hoch der Anteil des Sauerstoffs an der Einatemluft ist. Genau. Das heißt, FiO2 von 21% ist das, was wir gerade atmen und 100% wäre reiner Sauerstoff.
Ja. Genau.
Okay. Jetzt hast du schon gesagt, wir unterscheiden grob Volumen- und druckkontrollierte Beatmung. Ich kann dir nur zustimmen, es ist wahnsinnig verwirrend. Allein wenn man bei uns guckt, im OP stellen wir meistens eine Atemfrequenz ein und auf der Intensivstation stellen wir meistens Zeiten ein. Mhm. Vielleicht kannst du einmal erklären, warum das eigentlich das Gleiche ist und warum, oder ja, warum ist wahrscheinlich schwer, der eine Hersteller macht es halt so, der andere so, aber was für dich die Vorteile der einen und die Vorteile der anderen Einstellung sind?
Ja, warum das eigentlich das Gleiche ist, ist ganz einfach erklärt, die Minute hat 60 Sekunden und wenn ich dem Beatmungsgerät jetzt sage, mach da 20 Mal pro Minute mit einem Zeitverhältnis von 1:1, also die Inspiration soll genauso lange dauern wie die Expiration, dann ergibt sich daraus, dass bei 20 Atemzügen pro Minute, das wären dann also 3 Sekunden für den gesamten Atemzug und einem Inspirations-Expirationsverhältnis von 1:1, wären wir bei 1,5 Sekunden Inspirationszeit, 1,5 Sekunden Expirationszeit angekommen. Das ergibt sich einfach rechnerisch aus Frequenz- und Atemzeitverhältnis. Am Ende ist ja entscheidend, ob die Zeit, die sich ergibt oder die man eingestellt hat, lange genug ist, damit der Inspirationsfluss in die Lunge rein kann und der Expirationsfluss aus der Lunge raus kann. Also gibt es Phasen, in denen ein Nullfluss erreicht wird, dann ist alles gut, dann sind alle Bereiche zum Beispiel in der Inspiration belüftet und gefüllt und in der Expiration entlüftet und ausgeatmet. Weil man muss sich vorstellen, die Bereiche in der Lunge sind unterschiedlich schnell und langsam. Es ist also nicht so, dass zeitgleich überall gleich viel Luft rein und raus geht, sondern es gibt schnelle und langsame Bereiche. Und wenn die Zeiten zu kurz sind, dann kommt es zum Abbruch der Flüsse. Das heißt also, die Inspiration bricht ab oder die Expiration bricht ab. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Lunge nicht homogen be- oder entlüftet wurde. Also am Ende entscheidend reicht die Zeit für den notwendigen Fluss.
Das heißt, entweder schaffen wir es nicht, die Lunge so zu belüften, wenn die Einatmung abbricht, oder wir haben ja Trapping, also dass Luft zurückbleibt, wenn die Ausatmung abbricht.
Genau.
Ja. Und warum ist das schlecht?
Naja, wenn die Lunge nicht homogen belüftet wird in der Inspiration, weil zum Beispiel die Inspirationszeit zu kurz ist und daraus ein Abbruch des Inspirationsflusses erfolgt, dann heißt das, es gibt Bereiche, die sind besser belüftet und andere sind schlechter belüftet. Und das, was wir eben im Ganzen für die Lunge gesagt haben, dass wir auf den unterschiedlichen Füllungsniveaus unterschiedliche mechanische Eigenschaften haben. Ne? Ganz gefüllt ist schlecht, ganz entleert ist auch schlecht, in der Mitte ist es irgendwo am besten. Das gilt auch für die einzelnen funktionellen Einheiten. Und wenn wir also Bereiche haben, die nicht ausreichend oder günstig belüftet sind, dann haben die eine schlechte Atemmechanik und dann werden die kollabieren über die Zeit, wenn ich die während der Inspiration nicht homogen belüfte. Und bei der Expiration ist es so, wenn ich Bereiche habe, die länger bräuchten, um entlüftet zu werden, dann entsteht auch ein Flussabbruch und das führt dann dazu, dass die Expiration nicht vollständig ist in manchen Bereichen. Es kommt zum, hast du schon gesagt, Airtrapping oder zu einer dynamischen Überblähung von diesen Bereichen.
Das heißt, wir können uns das eigentlich so vorstellen, man könnte, zumindest sagen wir jetzt mal hypothetisch, Druck bzw. Volumen einsparen, wenn wir schaffen, dass die ganze Lunge teilnimmt, weil wir quasi dann es schaffen, das Volumen, was wir für den Patienten brauchen, auf die ganze Lunge zu verteilen und nicht, sagen wir mal, 30% der Lunge außen vor lassen, sondern wir wollen ja, dass die ganze Lunge mitatmet. Das ist eigentlich so der Gedanke. Okay. Und langsam und schnell, ich finde das eigentlich, das heißt, die dehnen sich langsamer aus und oder bewegen sich langsamer, beziehungsweise werden halt später be- oder entlüftet. Ich finde das immer, was heißt ein langsamer Abschnitt? Also das finde ich jetzt immer vom Begriff her so ein bisschen verwirrend.
Ja.
Also der langsame Abschnitt füllt sich später und entleert sich vielleicht später. Vielleicht kann man so.
Genau, letztlich geht es ja darum, wie sind die Flussgeschwindigkeiten in diesen Bereichen? Und wenn ein Bereich langsam ist, dann fließt eben die Luft langsamer, weil es eine Flusslimitierung gibt oder weil die Dehnbarkeit des Gewebes schlechter ist. Und dann führt das dazu, dass in der Inspiration eben unzureichend befüllt wird und in der Expiration unzureichend entleert wird.
Super. Das, was wir jetzt gerade dargestellt haben, waren ja sogenannte kontrollierte Beatmungsformen. Mhm. Jetzt gibt es aber ja quasi als Eskalationsstufe davor unterstützende Beatmungsformen, sowohl am Tubus als auch mit einer Beatmungsmaske. Wie werden die benannt und gibt es da auch einen Konsens, wie man das nennen sollte?
Ja, also auch da richtet man sich nach den der Nomenklatur mit Determinanten und Resultanten, also was wird eingestellt, was ergibt sich. Wichtig ist, nochmal zu verstehen, dass ja eigentlich die Spontanatmung viel, viel besser ist als die Überdruckbeatmung. Und von da ist es auch einleuchtend, dass eine Unterstützung der Spontanatmung per se erstmal sinnvoller ist als ein Abschalten der Spontanatmung und eine Kontrolle, eine reine aufgezwungene, kontrollierte Beatmung. Deswegen versuchen wir, wo es nur geht, den Patienten nur unterstützend zu beatmen. Dennoch muss man ja irgendwie Druck auf die Lunge ausüben, um Luft in die Lunge reinzubekommen und um die Atemarbeit zu entlasten, zum Beispiel, wenn das der Grund für die unterstützte Beatmung ist. Und da ist es so, dass man in der Regel eine Druckunterstützung einstellt. Das heißt also, man sagt dem Gerät, wenn der Patient einatmet, dann gib bitte einen zusätzlichen Druck von zum Beispiel 10 Millibar ab. Heißt also, auf den Atemwegen herrscht ein positiver endexpiratorischer Druck, den wir aufrechterhalten, ein Piep. Und sobald der Patient atmet und das Gerät das erkennt, wird ein Druckanstieg appliziert von zum Beispiel 10 Millibar. Das wäre also eine druckunterstützte Beatmung. Theoretisch gibt es auch eine volumenunterstützte Beatmung, dass man sagt, wenn der Patient atmet, dann gib halt 400 Milliliter drauf. Das ist aber unüblich und auch nicht nicht verbreitet und auch nicht hilfreich.
Da Beatmung für mich, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, auch so ein bisschen so ein Begriffsbingo ist, vielleicht kannst du einmal kurz erklären, weil es jetzt gerade passt, was denn der Trigger ist.
Ja, also wir waren ja gerade bei der assistierten Beatmung, bei der unterstützten Spontanatmung. Und dazu muss das Gerät ja den Zeitpunkt erkennen, wann der Patient denn atmen möchte. Und das ist der Trigger. Was ist also der Anlass für das Gerät zu sagen, jetzt will der Patient atmen, jetzt muss ich helfen? Und das ist in der Regel ein Flusstrigger bei den normalen herkömmlichen Beatmungsgeräten. Das heißt also, der Patient versucht einzuatmen. Das Gerät hält den Atemwegsdruck, den wir vorgegeben haben, also den Piep. Und wenn der Patient dann einatmet, dann entsteht dadurch ein Inspirationsfluss in die Lunge. Und diesen Inspirationsfluss muss das Gerät ja abgeben, weil es versucht, den Druck konstant zu halten. Und dann wird einfach gemessen, wie ist der Fluss, und wenn der eine gewisse Schwelle, einer Triggerschwelle überschreitet, dann ist festgelegt, jetzt will der Patient atmen, jetzt kommt die Druckunterstützung.
Und vielleicht, damit wir dann mit den Begriffen durch sind, auch wenn es gerade nicht so richtig passt, als letztes vielleicht noch die Rampe. Was stellen wir uns unter der Rampe vor?
Ja, da muss man sich jetzt einfach vorstellen, was so eine Rampe ist, also irgendeine schräge Ebene. Und wenn man jetzt auf die Druckkurve am Beatmungsgerät schauen würde, dann führt ja eine Druckerhöhung, ob jetzt erzwungen oder getriggert, unterstützend, führt erstmal dazu, dass der Druck genau senkrecht ansteigt. Also von jetzt auf gleich wird der Druck erhöht von 10 auf 20 zum Beispiel. Dann hat man einen steilen Druckanstieg. Und in der Vorstellung, dass es für den Patienten angenehmer ist, wenn das jetzt nicht so abrupt ansteigt, wird dieser Druckanstieg durch eine eingestellte Rampe verzögert. Das heißt also, der Druck steigt nicht innerhalb von einem Moment von dem unteren auf den oberen Druck an, sondern der Druckanstieg geht über eine halbe Sekunde oder sowas.
Da vielleicht, weil es gerade passt, noch einmal so die für mich eigentlich klassische Unterscheidung zwischen einer Volumen- und einer druckkontrollierten Beatmung. Das, was du ja gerade genannt hast, dieser Sprung von Piep auf inspiratorischer Druck, das ist ja nicht bei allen Beatmungsformen gleich relevant, zumindest wenn man die klassischen anguckt, ne? Also es gibt ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, mittlerweile auch so ein paar Mischformen, wo man zwar das eine einstellt und das andere resultiert daraus, aber es werden quasi zum Beispiel, man stellt ein Volumen ein, aber es wird quasi der Druckverlauf einer druckkontrollierten Beatmung imitiert. Aber das geht hier vielleicht zu weit. Aber wie ist denn der Unterschied? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich beatme druckkontrolliert, grundsätzlich, ich wechsle das Druckniveau. Und wenn ich volumenkontrolliert beatme, in einer klassischen volumenkontrollierten Beatmung springt dann auch der Druck quasi von Piep auf inspiratorischer Druck?
Nee, weil die Determinante ist ja nicht der Druck, sondern der Volumenstrom, also der Fluss. Bei der druckkontrollierten Beatmung sage ich, mach den Druck hoch von jetzt auf gleich, dann springt der Druck vom unteren aufs obere Niveau. Und bei der volumenkontrollierten Beatmung wird der Fluss geregelt vom Beatmungsgerät. Das heißt, der Fluss springt von 0 auf Maximum. Und der Druck, der gleicht sich dann etwas langsamer an, je nachdem, wie viel Zeit vergangen ist, wie viel Luft denn in der Lunge angekommen ist. Das heißt, da gibt es einen flacheren Druckanstieg und einen Spitzendruck, während es bei einer Druckbeatmung, druckkontrollierten Beatmung eben diesen steilen Anstieg und ein Plateau gibt.
Ich glaube, das war jetzt der letzte relevante Begriff, den man erklären muss. Spitzendruck heißt, wenn wir ein Volumen vorgeben, dann kann es ja theoretisch sein, dass wir damit so abstrus hohe Drücke erreichen, weil der Patient zum Beispiel gerade gegen die Beatmung drückt oder warum auch immer, dass wir damit die Lunge massiv schädigen würden, weil die Beatmungsmaschine einen enorm hohen Druck aufwenden müsste. Das heißt, man begrenzt quasi häufig bei einem volumenkontrollierten Beatmungsmodus einen Spitzendruck, den die Maschine nicht überschreitet und dann quasi die Einatmung abbricht, wenn das Volumenziel nicht erreichbar ist, ohne diesen Druck zu überschreiten.
Ja, das ist jetzt wieder eine Vermischung, ehrlicherweise, von zwei Begriffen. Das eine ist Spitzendruck. Den hat man bei jedem Atemzug. Das ist einfach die Druckspitze, die entsteht, bevor sich das Volumen umverteilt hat bei der volumenkontrollierten Beatmung. Was du meinst, ist die obere Druckgrenze oder das Drucklimit. Das ist sozusagen die Sicherheitsbarriere dafür, dass, wie du gesagt hast, nicht jeder Spitzendruck appliziert wird, nur um das vorgegebene Volumen reinzukriegen. Also sind zwei unterschiedliche Dinge. Spitzendruck und oberes Drucklimit.
Sehr gut. Dann haben wir das auch klar. Das heißt, wenn ich jetzt eine Beatmungskurve sehe und sehe nicht, was eingestellt ist oben, was, also da steht kein Name von dem Beatmungsmodus, ich sehe nicht unten, was eingestellt wurde, kann ich alleine am Verlauf der Kurven erkennen, welche Form der Beatmung vorliegt. Ja? Also das heißt, wir haben ja in der Regel, sagen wir mal, drei Kurven, die dargestellt werden auf einem Beatmungsgerät. Vielleicht kannst du da, damit wir uns das alle so ein bisschen vorstellen können, was ist da dargestellt und vielleicht einfach, wo kann ich den Unterschied erkennen?
Ja, guter Punkt. Also wenn wir drei Kurven einstellen können, kommt aufs Gerät an, wie viel man da so zeigen kann, dann ist es in der Regel einmal die Druckkurve, die Flusskurve und die Volumenkurve. Und die geben genau das wieder, nämlich die Änderungen des Drucks über die Zeit, die Änderung des Flusses über die Zeit, also Inspirationsfluss, Expirationsfluss und das applizierte Volumen während der Inspiration. Und die sehen natürlich unterschiedlich aus. Und die sehen aber auch für den Beatmungsmodus ganz typisch aus. Heißt also, wenn man auf vor allen Dingen Druck- und Flusskurven guckt, dann kann man auf den ersten Blick erkennen, ist es denn eine Druckkontrolle oder ist es eine Fluss- bzw. Volumenkontrolle. Und wenn ich mir jetzt eine Kurve aussuchen müsste, wenn ich nur eine einstellen kann, dann immer die, was meinst du?
Ach so, ich hätte jetzt Flusskurve gesagt.
Richtig, immer die Flusskurve einstellen, weil an der Flusskurve erkennt man alles.
Das musst du erklären. Ja. Warum erkennt man alles?
Man erkennt an der Flusskurve zum einen, was ist es für ein Beatmungsmodus. Ja, man hat einen konstanten Fluss bei der Volumen- oder flusskontrollierten Beatmung. Das heißt also, das sieht aus wie Rechtecke. Oder man hat einen sogenannten deszelerierenden Fluss bei der druckkontrollierten Beatmung. Am Anfang ist der Fluss hoch, weil mit der hohen Druckänderung am Anfang viel Druckgradient besteht und dann viel Fluss reingeht pro Zeit. Und je voller die Lunge wird, je höher der erreichte Druck ist, umso niedriger wird der Fluss. Das ist also so eine Abwärts-, wie so eine Sprungschanze sieht das aus. Ne? Also Fluss versus Druckkontrolle erkennt man an der Flusskurve immer. Konstanter Fluss oder deszelerierender Fluss. Das ist aber nicht der Hauptvorteil, weil wenn wir jetzt wissen, wir beatmen druckkontrolliert, dann muss ich mir dafür nicht die Volumenkurve angucken, sondern man sieht, das haben wir eben schon angesprochen, ob denn die Flüsse einen Nullfluss erreichen. Ob denn die Lunge homogen belüftet und entlüftet wird in der Inspiration, in der Expiration. Man sieht, ob es Obstruktionen gibt, ob das Ganze monophasig verläuft und ganz homogen ist oder ob es biphasische Verläufe gibt, ob da so ein Knick drin ist oder so ein Hubbel. Das erkennt man alles an der Flusskurve. Und wenn die Flusskurve gut ist, dann kann der Rest nicht so schlecht sein.
Ja, oder ob überhaupt Luft reingeht. Also ich meine, ja, man kann ja theoretisch einfach vorne zuhalten. Das Gerät wechselt munter zwischen dem oberen und unteren Druckniveau und das wird aber keinen Fluss erzeugen.
Ja, guter Punkt. Genau. Auf der Druckkurve sieht man es nicht, weil der Druck sich einfach ändert. Wenn kein Fluss reingeht, sieht man das auf der Flusskurve.
Dann, glaube ich, schließt sich für alle an dem Punkt immer die Frage an, warum gibt es denn jetzt zwei verschiedene Beatmungsschulen, Modi im Groben und welcher ist denn jetzt besser? Welchen soll man jetzt verwenden?
Ja, das ist in manchen Teilen so ein bisschen Religion, muss man ehrlicherweise sagen. Also technisch einfacher ist die volumenkontrollierte Beatmung, weil man dem Gerät sagt, zu welcher Zeit wie viel Fluss appliziert werden soll und dann macht das Gerät Fluss an, Fluss aus. Das ist einfach. Hat aber viele Nachteile, weil zum Beispiel eine dynamische Überblähung entstehen kann. Ja, man kann, gerade wenn man Flussabbrüche hat und die nicht erkennt in der Flusskurve, eine expiratorische Flusslimitierung in manchen Bereichen der Lunge haben. Heißt also, ich mache, sagen wir mal, 400 Milliliter rein mit der Inspiration, es kommen nur 350 raus, bleiben also 50 zurück, die in der Lunge zu einer Überblähung führen. Jetzt geht mit dem nächsten Atemzug volumenkontrolliert wieder 400 rein, es kommen wieder 350 raus und so schaukelt sich das Ganze auf, ohne dass man es auf den ersten Blick erkennt. Bei der Druckkontrolle habe ich das nicht. Dann führt es nämlich dazu, dass wenn es zu einer Flusslimitierung kommt und zu einem Restvolumen, was in der Lunge verbleibt, einfach der innere Druckgradient in der Lunge geringer ist. Und das ist ja das, was vorgegeben wird. Dann sinkt einfach das nächste Tidalvolumen und ich verhindere dadurch diese dynamische Überblähung. Zudem habe ich bei einer druckkontrollierten Beatmung nicht diesen frühinspiratorischen Spitzendruck, der dann abfällt auf ein Plateau, sondern ich habe von Anfang an einen konstanten Plateaudruck. Das liegt auch daran, dass die Lunge inhomogen verteilte Mechanik hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zwei Bereiche, der eine ist langsam und der andere ist schnell, dann wird während der druckkontrollierten Beatmung einfach der langsame später belüftet und der schnelle früher, aber am Ende der Inspiration haben beide ihren Druck erreicht. Und wenn ich das jetzt volumenkontrolliert durchführe, die Beatmung, dann geht die Luft inspiratorisch erstmal in die schnellen Bereiche, dann kommt es zur inspiratorischen Pause und dann verteilt sich das in der Lunge um. Es gibt also sogenannte Pendelluftphänomene und die gehen einher mit dem Abfall dieses Spitzendrucks auf dem Plateaudruck, je nachdem, wo die Luft am Anfang hingegangen ist und wo nicht. Das ist auch ein Nachteil der volumenkontrollierten Beatmung. Also theoretisch, atemmechanisch und auch im Tiermodell nachgewiesen, ist die druckkontrollierte Beatmung schonender und eher physiologisch oder weniger unphysiologisch als die volumenkontrollierte Beatmung. Am Ende, wenn man jetzt fragt, ist das denn relevant fürs Outcome, dann ist der Effekt wahrscheinlich nicht so groß, aber im Gesamtpaket macht das wahrscheinlich einen Unterschied.
Wenn wir jetzt unseren Beatmungserfolg monitoren wollen, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen können. Wenn du jetzt einfach am Beatmungsgerät guckst, ist der Patient hypoventiliert, hyperventiliert, also zu wenig oder zu viel beatmet? Woran machst du das fest?
Das Ausmaß der Ventilation, also die alveoläre Ventilation, ist ja maßgeblich für die CO2-Elimination verantwortlich. Danach richtet es sich auch, wie viel CO2 fällt an und wie viel muss eliminiert werden. Und deswegen ist also der Ausdruck Hypoventilation die Situation, dass ich zu wenig alveoläre Ventilation für mein anfallendes CO2 habe. Heißt also, mein CO2 im Blut steigt an. Daran erkennt man also in der Blutgasanalyse, ob der Patient ausreichend ventiliert ist oder nicht. Also es ist der arterielle CO2-Partialdruck, den man sich dazu anschaut.
Und als Surrogat, wenn du keine BGA hast, würdest du am Gerät gucken?
Genau, man kann ja expiratorisch, entexpiratorisch das CO2 messen. Da bin ich natürlich darauf limitiert, dass ich das messe, was rauskommt. Und wenn ich jetzt einen relevanten Anteil an Totraumventilation habe und mich nur darauf verlasse, was messe ich in der Expirationsluft, dann kann das natürlich bei Totraumventilation sehr massiv unterschiedlich sein. Und dann kann es sein, dass ich die alveoläre Hypoventilation verpasse, obwohl eigentlich das enttidale CO2 gut aussieht.
Okay, Aber sagen wir, wenn der Patient grundsätzlich in einem Steady State ist, was seine Erkrankung angeht, würdest du dich auch wohl damit fühlen zu sagen, wenn wir gerade was an der Beatmung verändern wollen und wir wissen grundsätzlich, hat er jetzt kein großes Barriereproblem oder ähnliches, dass du das auch sagen kannst, okay, wenn da eine 50 auf dem Monitor steht beim endexpiratorischen CO2, dann sollten wir schon hingehen und versuchen, den Patienten im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas aggressiver zu beatmen.
Ja, kommt drauf an. Das war wahrscheinlich nicht die Antwort, die du hören wolltest. Ja. Oder vielleicht doch. Ja. Also man muss überlegen, muss man denn einen normalen, einen physiologisch gesunden CO2-Partialdruck herstellen, auf Kosten einer vermehrten mechanischen Belastung durch mehr Beatmungsinvasivität? Und da muss man ganz klar sagen, nee. Das ist vielleicht für die gesunde Lunge okay, zu sagen, wir müssen einen normalen CO2-Partialdruck anstreben, den können wir dann auch entidal messen, weil es wir keinen VQ-Mismatch, keine Totraumventilation haben, dann kann man das am Entidalen sehen. Bei der geschädigten Lunge müssen wir das nicht unter allen Umständen erzwingen. Das nennt man permissive Hyperkapnie. Wir nehmen also in Kauf, dass der Patient leichtgradig hyperkapnisch ist, um Beatmungsinvasivität zu sparen. Und das ist auch protektiv. Das sieht man in den ganzen Studien. Wenn wir das zulassen, dass wir die Beatmungsinvasivität reduzieren auf Kosten eines steigenden CO2-Partialdrucks, dann hat der Patient davon einen Nutzen, weil das hat protektive Effekte. Wir machen das fest am pH-Wert. Das ist relevant. Wenn also die Hyperkapnie dazu führt, dass wir eine dekompensierte respiratorische Azidose generieren, dann sind wir am Limit von dem, was wir tolerieren können. Dann ist es eben keine permissive Hyperkapnie mehr, sondern eine respiratorische Azidose.
Sehr gut, darauf wollte ich hinaus. Das heißt, der eine Patient, der vielleicht seit 40 Jahren 2 Schachteln Kippen am Tag raucht, der hat vielleicht auch ein CO2 von 60, was auf dem Monitor steht, noch einen ausgeglichenen pH, weil er daran adaptiert ist, während du und ich wahrscheinlich mit einem CO2 von 60 relativ sicher azidotisch wären. Das ist so der grobe Unterschied.
Genau.
Sehr gut. Okay. Und wenn wir uns jetzt auf die Sauerstoffseite nochmal begeben, da gibt es ja, wenn wir jetzt bei der BGA bleiben, 2 Werte, die da angegeben werden. Das eine ist die Sauerstoffsättigung und das andere ist der Sauerstoffpartialdruck. Mhm. Vielleicht kannst du da einmal erklären, was ist der Unterschied und was ist für uns relevanter?
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das wird oft falsch gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Und so vom ersten Gedanken her ist ja das Logischste, der Sauerstoffpartialdruck gibt mir ja die Sauerstoffspannung an im Blut und es hat irgendwie viel damit zu tun, wie viel Sauerstoff habe ich in der Alveole und wie klappt das alles. Und deswegen guckt man primär auf den Sauerstoffpartialdruck. Der Partialdruck in der BGA, in der arteriellen BGA, der sagt mir letztlich nur, wie viel Sauerstoff tritt denn aus der Alveole ins Blut über? Also wie ist so die Diffusion zum Beispiel? Aber für die eigentliche Effektgröße, auf die ich abziele, nämlich das Sauerstoffangebot in der hinterletzten Zelle im kleinen C, ist der Sauerstoffpartialdruck fast zu vernachlässigen. Das liegt daran, dass Sauerstoff sehr schlecht löslich ist in Wasser, hat einen Koeffizienten von 0,003. Heißt also, ich brauche sehr viel Partialdruck, um eine relevante Menge an Sauerstoff im Blut zu lösen, damit es dann gelöst im Blut transportiert wird. Und da unter normalen Partialdruckbedingungen diese Menge sehr gering ist, kann man es vernachlässigen. Viel relevanter ist, wie viel Sauerstoff denn chemisch am Hämoglobin gebunden ist. Das messe ich über die Sättigung. Und deswegen ist die Sättigung, die arterielle Hämoglobinsättigung in der BGA für das Sauerstoffangebot viel entscheidender. Zusammen mit dem HB, also der Menge an Trägern und der Transportgeschwindigkeit im Herzzeitvolumen. Das muss man immer gemeinsam betrachten.
Das heißt, welche Berechtigung hat die Betrachtung des Sauerstoffpartialdrucks? Worüber gibt uns das Auskunft?
Das zeigt mir zum Beispiel, ob ich denn mit meiner FiO2 und dem davon abhängigen Sauerstoffpartialdruck in der Alveole auch im Blut ankomme. Wenn jetzt der Partialdruck zu niedrig ist, dann heißt das, ich habe zu wenig Übertritt, zu wenig Diffusionsleistung, die ich partiell damit kompensieren kann, dass ich mehr Sauerstoff anbiete. Das heißt also, ich drehe an meinem FiO2-Schalter Rädchen am Beatmungsgerät. Ich erhöhe die Sauerstofffraktion inspiratorisch. Dadurch kann ich zum Beispiel eine gestörte Diffusion teilweise kompensieren. Wenn es aber um die DO2 geht, Sauerstoffangebot, dann muss man immer auf die Sättigung gucken. Das ist die entscheidende Größe.
Wunderbar. Ich glaube, da haben wir jetzt die gröbsten, wichtigsten Dinge abgehakt. Es sei denn, es gibt noch irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, das brennt mir noch wahnsinnig, was habe ich eben gesagt, auf der Zunge?
Unter den Nägeln.
Ja, irgendwo brennst dir.
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht.
Ich bin zufrieden.
Okay, dann hatten wir ja am Anfang angekündigt, wir wollten uns noch einmal um diesen Fall kümmern. Also, um das noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Du hast eben gesagt, das würden wir ein ADS nennen. Um das hier ADS zu nennen, fehlt ja noch eine Information. Mhm. Das wäre der sogenannte Horowitz-Quotient, den haben wir heute noch nicht genannt. Vielleicht kannst du da noch einmal kurz sagen, was ist der Horowitz-Quotient?
Ja, der Horowitz-Quotient ist das Verhältnis von eingestellter FiO2 zu arteriellem PaO2, also FiO2 durch PaO2.
An der Stelle noch einmal eine Korrektur zum Horowitz-Quotient. Der ergibt sich nicht aus FiO2 durch PaO2, sondern aus der Rechnung PaO2 durch FiO2. Das heißt, wenn das PaO2 100 ist und die FiO2 50% oder 0,5, dann wäre der Horowitz-Quotient 200. Ja, das heißt, wenn das PaO2 sinkt, sinkt der Horowitz-Quotient. Und wenn die FiO2 steigt, sinkt der Horowitz-Quotient. Ja, so ist das Verhältnis. Das haben wir hier an der Stelle einmal durcheinander gebracht.
Und der gibt mir an, wie hoch denn die Oxygenierungsleistung der Lunge auf das arterielle Blut ist. Also wie viel Sauerstoffpartialdruck kommt unter Verwendung von wie viel inspiratorischer Sauerstofffraktion denn im Blut an. Und da gibt es verschiedene Grenzen, um den Schweregrad des Lungenversagens des ADS einzuteilen. Und da sagt man, alles was unter 300 ist, ist ein mildes ADS, unter 200 ein moderates, also ein mittelschweres Lungenversagen und unter 100 ein schweres ADS.
Um das nochmal zurückzukommen auf die Physiologie, du hast ja eben wunderbar erklärt, auch mir nochmal, warum das eigentlich so komplex ist. Wo könnte für dich das Problem liegen, wenn man sowas vielleicht auch an dem Fall dargestellt, wenn ich dir jetzt sage, diese Patientin hat ein PaO2 von 89, dann hätte die ja jetzt formal für uns ein schweres ADS. Mhm. Würdest du sagen, diese Patientin hat auf jeden Fall im Sinne des Krankheitsbildes ein schweres ADS?
Nee.
Warum?
Warum? Wir müssen doch, glaube ich, einen Schritt zurückgehen zur Definition des ADS. Ja, wir haben eben schon gesagt, im Röntgenbild sieht man eine bileare Transparenzminderung. Also es darf jetzt keine fokale Geschichte sein, wie zum Beispiel bei einer Atelektase oder bei einer Loubert-Pneumonie. Es ist ein Systemproblem der Lungenerkrankung, also bihilär im Röntgen. Und wir haben ja schon gesagt, es geht mit einer Störung der Oxygenierungsleistung einher, gemessen am FiO2, PaO2, Horowitz-Quotienten. Dann kommt noch eine dritte Sache dazu. Es muss akut aufgetreten sein, also eine akute Erkrankung aufgrund der unterschiedlichsten Anlässe. Pulmonale Ursachen, extrapulmonale Ursachen. Und wenn man sich das alles zusammennimmt, dann gibt es genau eine Erkrankung, die das auch abbildet, aber kein ADS ist. Und das ist das kardiale Lungenödem aufgrund von einer Linksherzinsuffizienz. Und deswegen muss man eine Linksherzinsuffizienz ausschließen beim ADS. Macht man zum Beispiel klassischerweise über Messungen des pulmonalen Verschlussdrucks, das ist sehr invasiv heutzutage, macht man das über eine Echokardiographie, indem man also ausschließt, dass dieses Problem überwiegend durch ein linksventrikuläres Pumpversagen und ein Lungenödem zustande kommt. Und wenn wir dann sagen, wir haben ein ADS, dann ergibt sich aus der Schwere der Oxygenierungsstörung gemessen am Horowitz-Quotienten der Schweregrad formal des ADS. Aber, hast du ja schon gesagt und ich habe schon mit Nein beantwortet, so einfach ist das nicht. Denn wenn man jetzt auf diesen Patienten guckt, dann fällt auf, dass der mit 100% Sauerstoff beatmet ist. Das ist dann ja also schon ausgereizt am Limit. Der ist aber nur mit einem Piep, mit einem positiv endexpiratorischen Druck von 5 beatmet. Und das ist relativ niedrig. Heißt also, wir haben wahrscheinlich am Ende der Expiration nicht genügend Druck in unserem Atem, auf den Atemwegen im respiratorischen System, um die Lunge offen zu halten. Wahrscheinlich ist die Lunge kollabiert in weiten Bereichen und mit der Einstellung des Piep von 5 nicht ausreichend rekrutiert. Was passiert jetzt? Jetzt haben wir Kollaps. Kollaps führt dazu, wenn wir auf die VQ-Mismatch-Skala gucken, dass wir Shunt-Perfusion haben, also nicht ventilierte, aber perfundierte Bereiche. Und das führt zu einer Verminderung der Oxygenierung. Deswegen wird die Oxygenierung schlecht. Wenn wir diesen Patienten jetzt durch verschiedene Maßnahmen so verbessern, dass die Lunge rekrutiert und damit die Shunt-Perfusion abnimmt, dann wird automatisch dadurch die Oxygenierung besser. Und damit steigt dann zum Beispiel der Horowitz-Quotient möglicherweise auch über einen Bereich, sodass wir formal gar kein ADS mehr haben. Obwohl die Pneumonie, die der Patient hat, und die akute Verschlechterung und die Pathophysiologie die gleiche ist wie 5 Minuten vorher. Also mit dem, was wir so tun an Beatmung, kann man diese Einteilungsparameter massiv variieren. Und deswegen ist das auch so schwierig, in Studien zu untersuchen, wie schwer krank ist denn jetzt der Patient eigentlich? Nur weil der einen Horowitz-Quotient von 99 hat, hat er jetzt nicht unbedingt die gleiche schwere Erkrankung wie ein anderer Patient, der eine ganz andere Grunderkrankung hat und einen Horowitz-Quotienten von knapp unter 200. Und das ist also eigentlich, wenn man ehrlich ist, am Thema vorbei. Und Grundproblem dieser ganzen Schwierigkeiten in klinischen Studien zu beurteilen, ist das, was wir jetzt machen, gut oder schlecht.
Das heißt, diese Patientin wäre jetzt erstmal bis zum Beweis des Gegenteils einer schlechten Beatmung erkrankt.
Na, die ist ja schon krank, die hat eine Pneumonie, die hat auch Infekt, ja, und ist sicherlich schwer krank, wenn sie 100% Sauerstoff braucht und dabei nur eine 91er Sättigung hat. Aber ob das jetzt ein schweres ADS ist, das würde ich mal hinterfragen. Da kann man bestimmt noch was optimieren an der Beatmung und vieles besser machen.
Und das wollen wir jetzt noch einmal besprechen. Wenn wir jetzt noch einmal durchgucken. Die hat einen Piep von 5. Okay. Wie würdest du dich dem Ganzen jetzt nähern? Also du kommst jetzt auf die Station, bist der Oberarzt an dem Tag und die Patientin liegt jetzt so da. Wie würdest du dich dem Ganzen nähern, dass du die Beatmung verbesserst?
Zunächst muss man den Piep von 5 mal in Relation setzen zu dem Inspirationsdruck, der verwendet wird. Und der war hier
25.
25. Ist also eine Druckamplitude von 20. Wäre also in der Vorstellung, dass wir die Lunge auf einem mittleren Füllungsniveau mit einer geringen Druck- und Volumenänderung beatmen, nicht gut. Also Druckamplitude von 20 liegt deutlich über den Grenzen von 14 bis 15 Millibar von dem, was wir als protektiv ansehen. Heißt also, wir brauchen einen hohen Driving Pressure. Ich glaube, den Begriff hatten wir noch gar nicht verwendet. Also einfach die Druckdifferenz zwischen entexpiratorischem und entinspiratorischem Druck. Diese Druckdifferenz ist hier zu hoch. Und das liegt daran, dass die Volumendehnbarkeit der Lunge in diesem Zustand gering ist. Wir brauchen also hohe Druckänderungen, um eine wahrscheinlich zu niedrige Volumenänderung zu erzeugen. Was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir die Lunge auf ein besseres Füllungsniveau bringen, indem wir die kollabierten oder mutmaßlich kollabierten Bereiche rekrutieren. Heißt also, wir erhöhen erstmal den Mittelwegsdruck, den Atemmittelwegsdruck. Und das macht man zum Beispiel, indem man erstmal den Piep erhöht. Damit reduziert sich automatisch die Druckamplitude. Ich würde jetzt also mal mit dem Piep direkt auf 15 gehen, vielleicht in kleinen Schritten, weil man muss sich immer vergegenwärtigen, jede Druckänderung im Thorax wirkt sich auch hämodynamisch aus. Es vermindert den venösen Rückstrom zum Herzen, damit wird die Füllung des Herzens schlechter. Die Vordehnung wird schlechter, bei gleicher Inotropie heißt das also weniger Schlagvolumen und damit sieht man dann direkt, HZV geht runter, Blutdruck geht runter, das ist ganz klassisch, wenn man den Atemwegsdruck beim beatmeten Patienten erhöht. Also immer vorsichtig und in kleinen Schritten. Dann sind wir jetzt irgendwann bei einem Piep von 15 angekommen. Damit ist also der Atemwegsmitteldruck schon mal um 10 gestiegen. Und jetzt kann man die beiden Drücke kombiniert, das kann man tatsächlich koppeln, eingestellt am Beatmungsgerät, kombiniert erhöhen in kleinen Schritten, bis man jetzt zum Beispiel bei einem Piep von 20 oder vielleicht auch 24 angelangt ist. Und dann schaut man, dass man mit den Drücken wieder langsam runtergeht. Das nennt man Decremental Piep Trial. Es ist also wichtig, die Lunge einmal auf ein Eröffnungsniveau zu bringen, weil die Eröffnungsdrücke, die wir benötigen, die sind viel höher als die Verschlussdrücke der Lunge. Wenn man sich das optisch vorstellt, auf so einer Druck-Volumen-Beziehung hat man so eine Schleife. So eine Hysterese heißt praktisch, um eine Lunge zu eröffnen, brauche ich viel mehr Druck, als um sie auf dem gleichen Niveau offen zu halten. Wenn ich also einmal jetzt die Lunge mit einem erhöhten Druck eröffnet habe, dann kann ich die Druckniveaus langsam senken und kann die Lunge offen halten.
Also plastisch gesprochen, die Lunge klebt zusammen. Ja, also
genau.
So wie man sich das vorstellt, die Alveolus kollabiert und das ist halt irgendwie wässrig und feucht und klebt ja. So ein bisschen zusammen. Und wenn es einmal auf ist, brauche ich nicht diesen Eröffnungsdruck, um das offen zu halten.
Richtig, genau so ist das.
Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, alles gut. Also, wir haben jetzt wir haben die Lunge eröffnet mit einem erhöhten Atemwegsdruck, mit einem Rekrutierungsmanöver. Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Und jetzt machen wir so ein Decremental Peep Trial. Heißt also, wir reduzieren den Peep und den Spitzendruck. Mit einer konstanten Druckamplitude gehen wir immer in zum Beispiel Zweierschritten runter. Und jetzt sehen wir am Tidalvolumen, was sich ergibt, ob denn die Dehnbarkeit der Lunge auf dem Füllungsniveau, was wir gerade haben, besser wird, wenn ich den Druck senke, oder schlechter wird, wenn ich den Druck senke. Das kann ich ablesen am Tidalvolumen. Wenn die Lunge schlechter dehnbar wird, wenn also die Compliance abnimmt, dann wird das Tidalvolumen sinken. Und wenn ich den Punkt erreicht habe, dann sehe ich, hier ist jetzt der Punkt, wo die Lunge wieder beginnt zu kollabieren. Also gehe ich wieder drüber mit meinem Eröffnungsdruck und bleibe ein bisschen oberhalb von dem, was ich vorher erreicht habe, stehen. Und dann habe ich mutmaßlich erstmal einen Piep eingestellt, mit dem man die Lunge in dieser Situation offen halten kann.
Wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, den Druck erklärt. Wie würdest du dich den Zeiten nähern?
Da gucke ich auf die Flusskurven. Ich habe schon gesagt, das ist die wichtigste Kurve auf dem Beatmungsgerät. Und die Flusskurven, die müssen im Idealfall eine Nullflusssituation erreichen. Das heißt also, wenn ich Flussabbrüche habe, weil die Zeiten zu kurz sind, dann muss ich die Zeiten verlängern. Hier in der Situation, wenn ich jetzt gucke, 2,7 zu 2,7 Sekunden, das ist eher lang. Und da würde ich erwarten, dass die Flüsse auf Null gehen und aber auch eine Weile auf Null bleiben. Das heißt also, ich verschenke Zeit, in der weder Inspiration noch Expiration stattfinden, weil während Nullfluss einfach kein Gas fließt. Ist ja klar, sonst wäre es keine Nullflussphase. Und jetzt würde ich die Zeiten so verkürzen, bis ich gerade an die Grenze komme, wo meine Nullflussphase erreicht wird. Und damit nutze ich die Zeit optimal aus, um möglichst viel alveoläre Ventilation zu erzeugen. Also möglichst viel Frequenz unter Ausnutzung der Zeiten. Also insgesamt braucht diese Patientin einen höheren Piep, einen niedrigeren Driving Pressure und kürzere Beatmungszeiten. Und dann wird man sehen, kommt man mit viel weniger Sauerstoff zurecht. Und dann kann man am Ende nochmal den Horowitz-Quotienten ausrechnen. Und dann würde ich bezweifeln, dass die bei einem schweren ADS landet.
Und wenn wir uns dem Ganzen umgekehrt nähern müssten, wenn wir sagen, okay, die Patientin braucht ein FiO2 von 60. Gibt es da eine Faustregel, wo du sagen würdest, jemand, der ein FiO2 von 60% braucht, der sollte auf jeden Fall Piep XY haben, oder kann man das so nicht sagen?
Ja, also eine Faustregel gibt es, aber es gibt viele Faustregeln. Das ist das Problem. Also du zielst auf eine Piep-FiO2-Tabelle ab. Dahinter steht das Prinzip, dass man sagt, je kränker die Lunge ist, umso mehr Druck braucht die, um nicht zu kollabieren, und umso mehr Sauerstoff braucht die, um ausreichenden Gasaustausch zu machen. Das heißt also, die Höhe des Piep ist in einem gewissen Maß gekoppelt an die Höhe der FiO2, die notwendig ist. Und da gibt es verschiedene Tabellen. Klassischerweise gibt es die Tabelle des ADS-Netzwerks aus den USA. Da sieht man also, zum Piep X gehört die FiO2 Y. Und dann, wenn man nach rechts geht, nimmt der Piep zu und die FiO2 nimmt zu. Wenn man nach links geht, nimmt das beides ab. Und dann nimmt man sich ein Oxygenierungsziel vor, in dem Fall gemessen am PO2. Zum Beispiel um die 90, irgendwas zwischen 88 und 92 Millimeter Hg. Und solange ich das Ziel nicht erreicht habe, wenn ich also drunter bin, gehe ich in dieser Tabelle nach rechts. Würde heißen, ich gucke, was ist in der nächsten Stufe, eine Erhöhung des Piep oder eine Erhöhung der FiO2, stelle das entsprechend ein, bis ich das Ziel erreicht habe. Wenn sich das Problem oder die Erkrankungssituation verbessert und ich dann nachher mit meiner Oxygenierung oberhalb des Oxygenierungsziels liege oder auch vielleicht einfach zu schnell fortgeschritten bin in dieser Tabelle nach rechts, dann gehe ich wieder nach links. Gucke also, was ist jetzt in der nächsten Tabellenspalte links reduziert, die FiO2 oder der Piep. Und dann gehe ich eben mit einem der beiden Größen nach unten, so lange, bis ich wieder im Zielbereich bin.
Das heißt, für dich wäre aber grundsätzlich überlegen, sich dem Patienten klinisch anzugucken, die Drücke so einzustellen, dass du das Gefühl hast, hier haben wir möglichst viel Lunge rekrutiert, der Patient ist weder überbläht noch hat irgendwie große Atelektasen, und dann hinzugehen, die Flusskurven anzuschauen, zu sagen, wir stellen die Zeiten so ein, wir erreichen bei Einatmung und Ausatmung Nullfluss und reduzieren aber die Zeiten, wo gar kein Fluss stattfindet. Mhm. Und dann zu sagen, und jetzt schauen wir in die BGA, wie viel Sauerstoff kommt im Blut an, und reduzieren das schrittweise so lange, bis wir in unserem Zielbereich sind. Ich sage jetzt einfach mal, weiß ich nicht, 90 Millimeter Hg, und dann wärst du damit zufrieden.
Genau, so würde ich das machen.
Wunderbar. Okay. Ist von deiner Seite noch irgendwas, was wir anbringen sollten zu der Patientin oder generell?
Ja, wir hatten ja eben über Lagerungstherapie gesprochen. Das wäre jetzt eine Eskalationsstufe, wenn wir also bei der Patientin nicht weiterkommen mit einer optimierten Einstellung der Beatmung, die tatsächlichen ADS entwickelt und die Oxygenierungsstörung weiterhin schwerwiegend ist, dann wäre der Punkt erreicht, wo man so einen Patienten oder so eine Patientin durch Lagerungstherapie versucht zu verbessern. Und das wäre dann eben die Bauchlage oder 135 Grad steile Oberkörperlagerung, um, wie wir eben schon mal gesagt haben, die Schwerkraftverhältnisse einfach umzudrehen, damit sich Ventilations- und Perfusionsverteilung eben optimieren.
Vielleicht müssen wir zur Bauchlagerung noch einmal sagen, der Patient liegt da nicht 2 Wochen am Bauch, sondern wie funktioniert eine Bauchlagerung normalerweise?
Ja, also im Idealfall wird er 2 Wochen auf dem Bauch liegen, es hat aber Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen sind vor allen Dingen druckbedingt, weil der Patient ja nicht so, wie man im Bett auf dem Bauch liegt, sich selbstständig lagert, wenn irgendwas unangenehm ist, sondern der liegt mit dem Gesicht und mit der Brust und mit dem Kinn und mit den Knien mit manchen Stellen druckschädigend auf der Matratze. Und deswegen muss man den Patienten von Zeit zu Zeit umdrehen, um das zu entlasten. Man hat natürlich Lagerungshilfen, man hat spezielle Wechseldruckmatratzen, spezielle Kissen, die man zum Lagern verwendet, so Ringe, damit zum Beispiel das Auge nicht aufliegt und die Nase nicht abknickt und sowas alles, der Kehlkopf keinen Druck abkriegt. Also da gibt es schon diverse technische Hilfsmittel, aber letztlich muss man den Patienten von Zeit zu Zeit rumdrehen, um diese Nebenwirkungen zu vermindern oder zu verhindern. Andererseits muss man den Patienten aber auch lange genug auf dem Bauch liegen lassen, damit dieser Effekt sich einstellt, der Umverteilung. Und da ist so eine Faustregel, das hat sich ja aus der Studienlage so abgezeichnet, dass 12 bis 16 Stunden oder bis 24 Stunden ein gutes Intervall ist. Also unter 12 Stunden sollte es nicht sein, über 24 Stunden auch nicht. Deswegen macht man so 12 bis 16 Stunden als mittleres Intervall für die Bauchlagerung, dreht den Patienten zurück, dann können sich die vorher malträtierten Bereiche erholen und nach einer kürzeren Zeit, dann zum Beispiel 6 oder 8 Stunden, dreht man den Patienten wieder für eine erneute Runde auf den Bauch.
Vielleicht als kleiner Abschluss, das hast du gerade schon gesagt, das ist nicht so, wie wenn man sich selber sonntags morgens nochmal auf die andere Seite legt. Gerade für Intensivpflegekräfte und Ärzte auf Intensiv, das ist halt ein Patient, da gehen mal mindestens 4, 5, 6, 7, vielleicht mehr Schläuche in den Patienten. Mhm. Und der hilft selber nicht mit. Und sie, unsere Beispielpatientin, hat jetzt ein BMI von 35. Das ist mit Aufwand verbunden. Ne?
Ja.
Und das ist ja, glaube ich, auch das, was während Covid immer so ein bisschen, viele haben jetzt von Bauchlagerung gehört. Und was das aber eigentlich heißt, dass das große Vorbereitung bedeutet, man den Patienten hinlegt oder vorbereitet für diese Lagerung, man sich genau überlegen muss, welche Intervention wollen wir mit dem Patienten noch machen, geht die überhaupt in Bauchlagerung? Also klar kann man TE in Bauchlage machen, ist aber schwieriger. Ne? Ich glaube, das sind nochmal so Aspekte, das hat man, wenn man das jetzt nur so hört, nicht so am Schirm, wir machen mal eben eine Bauchlagerung.
Ja, dann, ne? Das ist mit Aufwand verbunden, personellem Aufwand und Zeitaufwand. Natürlich auch mit Risiko für den Patienten, weil wenn man den dreht, dann kann immer irgendwas an Invasivitäten, Kathetern, Tubus, möglicherweise auch ECMO-Kanülen oder sowas, kann dislozieren. Da braucht man also genügend Leute, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Und es muss, wie gesagt, auch gut vorbereitet werden, weil alle Leitungen natürlich auch so gelegt werden müssen, dass die weiterhin funktionieren, dass nichts abknickt, dass keine Sensoren abgehen, dass der Tubus nicht disloziert, nicht abknickt. Das ist nicht immer entspannt.
Ich dachte, wir schaffen die Folge zur ADS, ohne dass wir ECMO erwähnen. Aber jetzt auf den letzten Metern ist es doch noch passiert. Thomas, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war jetzt wirklich ausführlich und ich glaube erschöpfend zum Thema Beatmung, von der Physiologie über Anwendung und Patientenbeispiel. Ja, vielen, vielen Dank. Im Zweifel bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Und an unsere Zuhörer auch vielen Dank fürs Zuhören. Und Fragen, Anregungen, Hinweise gerne an teamtimeout@ukabonn.de. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank und tschüss.